Heute mit Lothar Fendt und drei Themen. Die vernichtete Krone der Schöpfung. Der Evolutionsbiologe Thomas Junker entdeckt Murks in Gottes Intelligent Design. Die merkwürdigsten Sozialdemokraten der Welt. Antje Bauer bedenkt den Kurdenkonflikt und die Haltung türkischer Parteien. Und den Gedankenreichtum erfolgreich verwalten. Peter Maywald betont den Vorteil von Denkblockaden. Guten Abend, meine Damen und Herren. Als sich gestern Müntefering aus dem Kabinett verabschiedete und Merkel ihm einen rot-schwarzen Fußball als Abschiedsgeschenk überreichte, entwickelte Müntefering eine neue Farbenlehre.
Es gibt nur eine wirkliche Grundfarbe, das ist Rot. Und eigentlich ist Schwarz ein ganz, ganz, ganz dunkles Rot.
Wir haben uns entschlossen, ihm diesen Glauben zu lassen.
Das sagte die Kanzlerin vor den Kameras der Tagesschau sicher in gutem Glauben. Sie hatte zum Zeitpunkt dieser Aussage den Stern noch nicht gelesen. 81% der CDU-Mitglieder meinen nämlich laut Umfrage, dass die Managergehälter zu hoch sind. Also hat Münte mit seiner Farbenlehre doch recht. Schwarz ist nur dunkles Rot. Und so zerstört die Aufklärung Stück für Stück den Glauben. Auch Angela Merkels. Oh Gott, hören Sie jetzt die vierte Abendandacht im Tageszeichen. Es spricht heute der Evolutionsbiologe Thomas Junker. Er ist Mitglied keiner Kirche.
Hat die Evolutionstheorie tatsächlich die Existenz eines Gottes extrem unwahrscheinlich gemacht? Warum ist das so? Nun, diese Frage hängt davon ab, natürlich an welchen Gott man glaubt. Es gibt ja viele Götter, und denen werden auch die unterschiedlichsten Eigenschaften zugesprochen. Die Physik hat jetzt zum Beispiel einen Blitz- oder Donnergott überflüssig gemacht, weil sie Blitz und Donner auf natürliche Weise erklären kann. Und die Evolutionstheorie hat in analoger Weise einen Schöpfergott überflüssig gemacht, der die Lebewesen erschaffen hat, da man seit Darwin die Entstehung der Lebewesen eben natürlich erklären kann. Das wäre sozusagen der eine Punkt, dass er überflüssig geworden ist für die Natur. Darüber hinaus hat die Evolutionstheorie aber noch einen anderen ganz wichtigen Aspekt reingebracht, und zwar hat sie ihn nicht nur überflüssig gemacht, sondern auch extrem unwahrscheinlich, und zwar dann, wenn man annimmt, dass Gott allmächtig und gut ist. Diese Eigenschaften sprechen ja beispielsweise die christlichen Religionen ihrem Gott zu. Und der Punkt ist der, dass diese Eigenschaften Allmächtigkeit und Güte nicht mit dem vereinbar ist, was wir sehen, wenn wir die Natur beobachten. Also, eine Frage wäre schon, die es natürlich schon ganz lange gibt, aber durch die Evolutionstheorie ist sie neu gestellt worden. Warum gibt es so viel Leid in der Natur? Warum gibt es Krankheiten und Tod? Oder beispielsweise nochmal als ganz enger biologische Frage, warum sind die Lebewesen, warum sind so viele Arten ausgestorben? Also man könnte jetzt fragen, warum hat dieser Schöpfergott, der allmächtig und gut sein soll, die Dinosaurier erschaffen, vor 250 Millionen Jahren etwa, um sie dann vor 50 Millionen Jahren wieder zu vernichten. Das passen einfach, diese Beobachtungen passen mit den Eigenschaften, die man ihm zuspricht, nicht überein. Und aus diesem Grund hat die Evolutionstheorie eigentlich dieses typische Gottesbild, was wir haben, zumindest in unserer Kultur, extrem unwahrscheinlich gemacht. Also ich denke, dass die Evolutionstheorie tatsächlich ganz schwer mit zumindest dem Gottesbild, was wir haben, oder also dem christlichen oder auch dem islamischen oder dem jüdischen, ganz schlecht vereinbar ist, solange man davon ausgeht, dass Gott die Lebewesen erschafft. Denn dann müsste, wenn er das tut, das ist ja die klassische Physikotheologie von Paley oder auch Aristoteles hat ja auch schon das vorgedacht, dann kann man von den Lebewesen auf Gott zurückschließen. Und das wurde ja auch gemacht, dann hieß es, ein Organismus ist wunderbar konstruiert und das ist so eine Art Gottesbeweis. Das Ganze hat aber das Riesenproblem, dass ja in der Natur auch viele Dinge existieren, die nicht gut funktionieren. Ich habe vorhin die Krankheiten, Parasiten, Grausamkeiten, Aussterben etc. angesprochen. Das heißt, das Problem ist, dass man auch natürlich von diesen nicht funktionierenden Dingen dann auch auf Gott schließen kann. Das heißt, was die Amerikaner jetzt sagen, Intelligent Design, es gibt einen Designer, der intelligent ist und die Lebewesen erschaffen hat. Wenn man das konsequent nimmt, müsste man sagen, dass dieser Designer unheimlich viel Murks gemacht hat. Ja, und der hat auch ein ganz grausames System installiert. Das heißt, dieser Designer ist nicht nur intelligent, sondern eigentlich grausam und unfähig und solche Dinge. Und diesen Rückschluss wollen natürlich die christlichen Religionen nicht ziehen. Welche Konsequenzen hat diese Erkenntnis für unser Zusammenleben? Beispielsweise kann es auch eine Ethik ohne Gott geben. Und darauf kann man natürlich ganz eindeutig sagen, selbstverständlich kann es die geben. Denn in diesem Zusammenhang bedeutet ja Gott nichts anderes, als dass die Befolgung von Regeln, die eine Gesellschaft sich gibt, also eine Ethik, davon abhängig gemacht wird, ob Menschen mit totaler Kontrolle, der allwissende Gott, oder auch mit so etwas wie Höllenstrafen bedroht werden. Das ist ja offensichtlich nicht der Fall. So habe ich zum Beispiel noch nichts davon gehört, dass die Nichtkirchenmitglieder in Deutschland, das sind ja immerhin 30%, und davon sind ja auch sehr viele Atheisten, dass die jetzt durch besondere kriminelle Aktivitäten aufgefallen werden. Vielleicht ist es sogar das Gegenteil. Es gibt noch einen anderen ganz interessanten Aspekt, dass eine Ethik ohne Gott sicher anders aussieht als eine Ethik mit Gott. Wenn man also diese totale Kontrolle und auch diese Bedrohung durch Höllenstrafen oder die Belohnung durch das Paradies weglässt, dann muss die Ethik anders begründet werden. Das heißt, sie wird sich mehr auf Einsicht und gemeinsame Ziele begründen, als auf Dogmen, Unterdrückung, Bestrafung und solche Sachen. Wenn man das jetzt konsequent weiterdenkt, heißt das natürlich, dass Staaten, die weniger Religion zur Begründung ihrer Ethik brauchen, tendenziell auch freiere und liberalere Staaten sind.
Das war ein Beitrag zum WDR3-Schwerpunkt Frei vom Glauben. Es sprach der Atheist und Evolutionsbiologe Thomas Junker. Er gehört keiner Kirche an. Münte hat doch recht. Schwarz ist dunkles Rot, denn nicht nur 80% der CDU-Mitglieder halten die Managergehälter für zu hoch. Es kommt noch roter. Im Wirtschaftsteil der Süddeutschen Zeitung lese ich heute, dass auch Müntefierings Vorschlag, nicht nur einen Mindest-, sondern auch einen Höchstlohn einzuführen, in der Union große Unterstützung finde. Das sind schon merkwürdige Sozialdemokraten, die in Merkels CDU eintreten müssen, um zu 80% sozialdemokratische Forderungen zu erheben. Noch merkwürdigere Sozialdemokraten machen allerdings in der Türkei Politik. Sie beschreiten den ganz rechten Weg. Sie kümmern sich nicht, was nationale Pflicht wäre, um die Gruppe C der Fußball-Europameisterschaftsqualifikation. Dort hat sich die Türkei gestern gerade noch soeben durch einen glücklichen Sieg über Bosnien qualifiziert, steht aber immer noch 7 Punkte ausgerechnet hinter Griechenland. Nationale Pflicht wäre jetzt, gegen den griechischen Rehakles einen noch autoritäreren deutschen Trainer für die Türkei zu fordern, womit, erfreuliche Nebenwirkung, Kölns FC vom Daum befreit wäre. Stattdessen wollen die einfallslosen türkischen Sozialdemokraten, um ihr nationales Pflichtgefühl zu befriedigen, einen autoritären Staat mit starkem Militär und dessen Einmarsch in den Irak zur Lösung des Kurdenproblems. Und dort treffen sie dann auf die nationalistische Partei des rechten Weges. Antje Bauer analysiert den Kurdenkonflikt.
100.000 türkische Soldaten haben erneut den kurdischen Südosten der Türkei besetzt. Sie warten auf den Einsatzbefehl, um die Lager der Kurdengerilla PKK im Nordirak zu vernichten. Zwar gelingt es ihnen nicht einmal, der PKK auf türkischem Terrain Herr zu werden, und auch bisherige Operationen im Irak haben bislang nicht zum Erfolg geführt. Aber das Bedrohungsszenario ist aufgebaut und wird seitens der Medien und eines aufgehetzten nationalistischen Mobs von Kriegsgeschrei untermalt. Die Justiz macht sich unterdessen daran, die Kurdenpartei DTP zu verbieten, weil sie der legale Arm der PKK sei. Die PKK tut das ihre, um den Konflikt zu verschärfen, indem sie in den letzten Monaten zunehmend türkische Soldaten tötet und die Kurdenpartei ihrerseits in einem ewigen Schlingerkurs zwischen der PKK und dem Wunsch nach ziviler Politik befangen, hat kürzlich ein paar Hardliner an ihre Spitze gewählt, die der PKK nahestehen. So weit, so schlecht, so altbekannt. Gleichzeitig gibt es jedoch einen neuen Faktor in diesem eingefahrenen Ritual der Repression. Anders als ihre Vorgänger schreit die jetzige türkische Regierung nicht Hurra, wenn es um einen Einmarsch in den Irak geht. Sie will diesen Schritt vermeiden oder doch möglichst einschränken. Der moderat islamische Premierminister Recep Tayyip Erdogan hat auch kein Hehl daraus gemacht, dass er den Vorstoß des Generalstaatsanwalts, die Kurdenpartei zu verbieten, keineswegs befürwortet. Mit dem durchaus logischen Argument, wenn man die kurdischen Abgeordneten aus dem Parlament werfe, treibe man sie zur PKK in die Berge. Erdogan setzt auf Verhandlungen und die können nur mit der Kurdenpartei DTP stattfinden. Und er hofft, durch eine politische Lösung die PKK zur Waffenniederlegung zu bewegen. Dabei geht es ihm nicht nur um den Erfolg in einem essentiellen innenpolitischen Konflikt. Hier kämpft er im Grunde um das Überleben und die Handlungsfähigkeit seiner Regierung. Im Frühjahr hatten die Militärs mit einer verhüllten Putschdrohung eine Strategie der Spannung eingeleitet, die darauf abzielte, dass die Bürger sich einschüchtern lassen und bei den Parlamentswahlen im Juli die moderaten Islamisten abwählen. Die übrigen großen Parteien, die Partei des Rechten Weges, die nationalistische MHP und die Sozialdemokraten, befürworten allesamt einen autoritären, homogenen Staat mit einer starken politischen Rolle des Militärs. Mit ihrer Annäherung an Europa hatte die Regierung der islamistischen AKP in den vergangenen Jahren jedoch eine Liberalisierung und langsame Demokratisierung eingeleitet und den Einfluss der Militärs zurückgedrängt. Die Strategie der Spannung ging jedoch nicht auf. Bei den Wahlen gewann die islamistische AKP haushoch. Und nun versuchen die Kräfte des Status quo es eben auf anderem Wege. Indem sie den Eindruck erzeugen, der türkische Staat sei in seiner Einheit bedroht und der entscheidungsschwache Regierungschef wisse ihn nicht zu verteidigen. Der Justizapparat und die Gesetze, ein Überbleibsel des Militärputsches von 1980, stehen ihnen dabei zu Diensten. Es ist ein schleichender Putschversuch, wenn man so will.
Schäuble will die Gehälter der Manager begrenzen. Hessens CDU-Wirtschaftsminister propagiert die Enteignung von Energiekonzernen. CDU- und SPD-Vertreter fordern eine Deckelung der Managerabfindungen. Aktienoptionen, mit denen Vorstandschefs ihre Einkommen aufbessern können, sollen verboten werden. Damit dann aber doch nichts passieren kann, haben CDU und SPD in der letzten Woche erst einmal den Antrag abgelehnt, Managergehälter zu begrenzen. Statt sich damit zufrieden zu geben, sollten die Koalitionsparteien jetzt überlegen, wie der Chef an sich aus der Defensive herauskommt. Mein ziemlich konventioneller Vorschlag wäre, Chefs sollten fantasievoller sein oder sollten Ideen sammeln, wo immer es nur geht, damit ihre Firmenstrategien einfallsreicher werden und nicht so viele Schmiergelder fließen müssen. Peter Maywald plädiert jetzt aber für ein neues Denken. Gedanken blockieren, damit sie nicht ausgehen.
Seit längerem haben wir um uns eine Denkblockade errichtet und lassen keinen Gedanken mehr durch, außer jenen, die jenen ähneln, die sich schon innerhalb unserer Denkblockade befinden. Nun können sich die anderen so viel Gedanken machen, wie sie wollen. Uns wird keiner erreichen. Nun können sich die anderen so viel ausdenken, wie sie wollen. Wir denken selbst und aus. Nun können die anderen in Gedanken sein, wie sie wollen. Sie und ihre Gedanken bleiben unter sich, wie wir unter den unseren. Nichtsdestotrotz müssen wir auf der Hut sein. Jederzeit kann sich ein uns fremder Gedanke bei uns einschleichen und sich breitmachen. Jederzeit kann uns fremdes Gedankengut infiltrieren, auf das es uns gut dünkt, und nach gut dünken wird es unsere Gedanken beherrschen. Jederzeit kann uns ein fremder Gedanke bis zur Unkenntlichkeit zersetzen. Dann nützen auch unsere besten eigenen Gedanken nichts mehr. Dann sind wir ihnen ausgeliefert, sind sozusagen Fremddenker im eigenen Gedankenreich und sind unsere ureigenen und eigensten Gedanken los. Zum Glück haben wir unsere Denkblockade. Wer keine Denkblockade hat, ist nicht, jedenfalls nicht er selbst und noch weniger Herr seiner Gedanken. Unsere Denkblockade haben wir mit Erziehungsbausteinen errichtet. Darauf haben wir unsere Steine des Anstoßes geschichtet. Seit wir nicht mehr auf andere Gedanken kommen, geht es uns immer besser und der Streit unter uns hat merklich abgenommen. Wir alle sind ein Herz und ein Gedanke geworden und das Grübeln, Nachdenken, das Gehirn zermartern und das Ringen um einen neuen Gedanken sind bei uns völlig aus der Mode gekommen. Gedankenschwere und Gedankenschwermut sind bei uns verpönt und wir akzeptieren innerhalb unserer Denkblockade sogar jene Gedankenfreiheit, die frei von allen Gedanken ist. Das ist unsere Toleranz. Bei uns kann jeder nach seinen Gedanken, wenn sie die unseren sind, selig werden. Nur fremde Gedanken müssen draußen bleiben. Bleibt noch nachzutragen, dass wir trotz des Hohns und Spotts, dem unsere Denkblockade von den Andersdenkenden außerhalb unseres Gedankenraums ausgesetzt ist, immer noch zu den gedankenreichsten Völkern gehören. Uns gehen nämlich die Gedanken nicht aus, weil wir sie, dank unserer Denkblockade, auch gar nicht mehr herauslassen.
Und das war mit Lothar Fender Mikrofon das Tageszeichen und gleich folgt wieder in den Nachrichten, was wirklich wichtig war am Tage.